Ja, vor 2 Wochen haben wir Pfingsten gefeiert. Diesmal natürlich ganz anders als sonst, weil durch diese Corona-Pandemie ja alles verändert ist, was man sich eigentlich vorstellen kann. Es ist ja fast nichts mehr so, wie es ist. Und Uwe hat es ja auch so gebetet und manche andere auch. Also das ist ja auch etwas, was uns bedroht. Und ich denke, das ist auch klar, von welcher Seite dieser Angriff kommt auf die Welt. Auf der anderen Seite zeigt es uns ja vielleicht auch, in welcher Zeit der Weltengeschichte wir leben. Es sind ja enorme Erschütterungen, die die ganze Welt umfassen. Das, denke ich, das hat es, selbst die Weltkriege, die ja schon schlimm genug waren, aber da gab es ja immer noch Flecken auf der Erde, wo der Krieg nicht hinkam. Ich habe das Gefühl, diese Pandemie, die verschont keinen. Und das, finde ich, ist schon ein Zeichen auch, was passiert. Ja, und die Zeit rückt näher, dass unser Herr wiederkommt. Für mich persönlich ist das der erste Präsenzgottesdienst überhaupt, wieder seit dem 15. März. Das ist jetzt ziemlich genau ein Vierteljahr her, wo ich dann auf keinem Gottesdienst mehr war. Ihr seid mutig, finde ich sehr gut, und ihr habt natürlich, auch weil ihr dann nur eine kleine Anzahl seid und den Raum habt, könnt ihr das so ein bisschen gestalten. Das ist ja dann auch ein Vorteil. Bei uns in Barmbek Nord ist es ja so, Gott sei Dank sind wir ja viele und mit vielen Kindern, und das ist ja alles sehr eng. Also ich schätze mal so, der Gottesdienstbesuch ist bei uns ja so ungefähr so um die 70, 80, aber da sind ja ohne Kinder. Wenn dann doch die Kinder dazukommen, dann erreichen wir ja auch ganz schnell die Zahl von 100, und das in diesem doch kleinen Raum, das geht nicht. Das ist leider so. Allerdings, was ich eben auch ganz toll finde, wir haben nächsten Sonntag, machen wir einen Taufgottesdienst im Stadtpark. Den machen wir generell zweimal im Jahr, der war schon lange geplant, und den dürfen wir auch machen. Da muss man natürlich auch so ein bisschen die Abstandsregeln alle einhalten, aber da ist es eben dann möglich. Wir haben auch etliche Täuflinge, also einmal ist so unser Glaubenskurs, so Teenie-Glaubenskurs, der ist zum Abschluss gekommen, und ich glaube, da lassen sich 4 Jugendliche taufen und auch einige andere, die zum Glauben gekommen sind. Also das freut mich, das freut uns, dass wir uns dann endlich mal wieder sehen können in dem Rahmen, also meine Nichte wird dort auch getauft, und deswegen kommt auch ein Teil meiner Familie da an, so dass wir dann das auch ein bisschen feiern können. Hoffen wir, dass das Wetter auch damit spielt. Ansonsten gab es ja oder gibt es ja Internetgottesdienste. Ich weiß nicht, ob ihr das in Lauenburg auch gemacht habt. Habt ihr auch gehabt? Ja, auch etliche, ne? Genau. Also das haben wir auch gemacht, oder sonst, man kann ja auch sich da irgendwo reinklicken in irgendwelche Gottesdienste. Das ist ja das Tolle an unserer Zeit. Also es ist nicht alles toll, längst nicht alles toll in unserer Zeit, auch im Internet nicht. Aber es gibt eben auch gewisse Möglichkeiten, dass man dort eben teilnehmen kann. Bei uns finden die Hauskreise, sagen wir mal, als Videokonferenzen statt. Das ist zwar ungewohnt, aber es ist immerhin eine Möglichkeit, ne, dass man dann man wird dazugeschaltet, man sieht sich dann und jeder kann seinen Beitrag dazu abliefern. Also wir haben schon gute Möglichkeiten, und trotzdem ist es nicht das Gleiche wie das, was jetzt ist. Es wurde ja auch in Gebeten gesagt, die christliche Gemeinde ist zu einem ganz wesentlichen Teil ja auch Gemeinschaft, also auch Gemeinschaft, Austausch miteinander. Und deswegen freue ich mich auch unter anderem deswegen auch heute da zu sein. Es ist was anderes, ob man euch sieht, ob man miteinander spricht und nicht immer das nur über digital das alles macht. Und auch unser Predigtext heute, da, wo wir einen Blick in die Jerusalemer Urgemeinde werfen werden, zeigt auch schon so ein bisschen, wie wichtig dort Gemeinschaft war und ist. Also vor 2 Wochen oder so in etwa war wirklich Pfingsten in Jerusalem. Wir haben vor 2 Wochen auch Pfingsten gefeiert, aber da erinnern wir uns ja nur daran, was damals vor 2000 Jahren war. Ich beam mich jetzt mal so ein bisschen gedanklich zurück in die Zeit, wo das erste Pfingstfest wirklich war. Und das ist ja mit dem Kirchenjahr so, das passt ja zu dem. Also so ungefähr 2 Wochen war das her, dass sich etwa 120 Gläubige in einem Haus beziehungsweise im Hof eines Hauses in Jerusalem zum Gebet und zur Gemeinschaft versammelt haben. Das war da auch sicherlich eng. Dann lesen wir, wie sich mit einem Mal der Heilige Geist manifestiert und in Form von Feuerzungen sich auf jeden Einzelnen niederlässt. Das muss eine ganz gewaltige Sache gewesen sein. Wir lesen von einem gewaltigen Brausen, was dort entsteht. Alle Anwesenden werden vom Heiligen Geist erfüllt und Petrus hält eine ergreifende Rede. Der einfache Fischer Petrus kann mit mal reden, dass die Leute nur so staunen. Am Ende dieser Predigt entscheiden sich 3000 Menschen, Jesus nachzufolgen. Also eine unglaubliche Zahl, kann man sich auch vorstellen. Das muss sich ja gedrängt haben, alles vor diesem Hof. Ich gehe mal davon aus, dass das draußen stattfand. Drinnen wäre das ja gar nicht denkbar. Diese 3000 Menschen lassen sich taufen und schließen sich der Gemeinde an. Dann wirken Petrus und die anderen Apostel, also die Apostel vielleicht, um das mal klarzustellen, das sind ja die anderen Jünger. Das sind ja die 12 Jünger, Judas ist ausgetauscht worden durch Matthias. Also das sind die 12 Jünger, die werden die Apostel genannt. Also Petrus und die Apostel wirken dann große Wunder in Jerusalem. Besonders erwähnenswert ist die Heilung eines gelähmten Bettlers, der bereits seit über 40 Jahren gelähmt war und regelmäßig an der schönen Pforte, einem Tempeleingang, um Almosen anhielt. Der saß da jeden Tag. Und die Einwohner Jerusalems kannten ihn natürlich bestens. Und mit Mal wird dieser Mann geheilt durch das Gebet von Petrus und den anderen Aposteln. Das kriegen alle mit. Und die Menschen sagen, wie kann das denn sein? Seit 40 Jahren, wir kennen den nur, wie er da auf seiner Matte liegt. Und mit Mal kann der laufen, kann der herumspringen. Und Petrus merkt, wie die Leute begeistert sind davon und nutzt das praktisch gleich aus und wendet sich wieder mit einer Predigt an die herbeigeströmte Menge. Viele der Menschen glauben an das, was Petrus ihnen sagt, und werden gläubig. Die Gemeinde wächst daraufhin weiterhin beträchtlich. Sie umfasst jetzt 5000 Männer. Dazu kommen ja noch Frauen und Kinder, also eine Riesenzahl, wobei Jerusalem war damals schon eine Großstadt. Es war natürlich immer noch eine Minderheit, aber trotzdem eine gewaltige Zahl. Ein tolles Ereignis. Wunderbar. Aber, wie das so ist im Leben, diese große Zahl bringt auch Probleme mit sich. Wie immer, wenn Dinge sich in einem größeren Ausmaß verändern, muss man hierauf reagieren. Also, wir sprachen ja eben von dieser Corona-Pandemie, das ist ja auch ein Riesenproblem und da muss man reagieren. Man muss gucken, wie gehen wir damit um? Wie können wir das Problem kanalisieren, irgendwie versuchen, in den Griff zu kriegen? Und so war es dort in Jerusalem auch. Nur das Problem, was sich dort zeigte, war eine große materielle Ungleichheit der Gläubigen. Während die einen vermögend waren, Besitz hatten, wussten die anderen gar nicht, wie sie den nächsten Tag überleben sollten. Wie konnte es dazu kommen? Ganz interessant, nochmal so ein bisschen geschichtlicher Hintergrund, Jerusalem war da auch damals schon eine dicht bevölkerte Stadt. Allerdings durch ihre Lage auf einem Berg und mitten im Land zur Handelsstadt ungeeignet. Handelsstädte, das ist wie Hamburg, am Meer gelegen, an einem großen Fluss oder an einer zentralen Stelle, wo irgendwelche Handelswege sich kreuzen. Aber kein Händler kommt nach Jerusalem, also um die Stadt zu beliefern, ja, aber nicht, man kommt nicht zufällig vorbei dort. Dafür war das einfach viel zu beschwerlich. Also Handel wurde dort in der Regel nicht betrieben. Auch sonst gab es dort praktisch keine Erwerbsquellen. Ackerbau, Viehzucht, Fischerei war dort mühsam bzw. unmöglich. Jerusalem hatte kein Meer, hatte meines Wissens ja auch nicht mal einen Binnensee. Das war einer der Gründe, warum es in Jerusalem viel Armut gab. Unabhängig von der Gemeinde. Es gab immer in Jerusalem viel Armut. Dazu kommen dann noch unsere 12 Apostel, die ja eigentlich aus Galiläa kamen, aus dem Norden von Israel. Und sicherlich waren sie nicht die einzigen. Es waren ja andere Jünger auch, die sich dort natürlich in das jetzige Zentrum des Geschehens nach Jerusalem begaben, also ihre Heimat verlassen hatten. Und damit natürlich auch ihre Existenzgrundlage aufgegeben hatten. Sie konnten nicht mehr fischen gehen. Diese Gemeindeglieder mussten von den anderen mit unterhalten werden. Soziale Absicherungssysteme, wie wir sie ja gerade in Deutschland in vorbildlicher Weise haben, man jetzt hier auch gerade wieder sieht, gab es damals natürlich nicht. Dazu kam dann, dass die Gemeinde vor allem in den ersten Wochen ihres Bestehens viel Zeit haben wollte, um von den Aposteln zu lernen. Sie wollten ja, was hat Jesus eigentlich gesagt? Was sagt er eigentlich dazu? Wie war das mit der Bergpredigt damals? Sie wollten Gemeinschaft pflegen. Es waren da ganz viele neue Leute, Nachbarn. Du bist auch Christ geworden. Wie war das bei dir? Gemeinschaft pflegen, Gebetsversammlungen besuchen. Das, gerade in der Anfangszeit, hat das so viel Raum eingenommen, dass sie dann in der Zeit natürlich nicht arbeiten gehen konnten. Das sind alles so Dinge, die ich mir vorher auch gar nicht so klar gemacht habe, die ich jetzt in der Vorbereitung mir nochmal so habe vor Augen führen lassen. Und das alles zusammen sorgte denn dafür, dass die Jerusalemer Gemeinde finanziell immer in einer angespannten Lage blieb. Das war auch nicht nur jetzt am Anfang so, das blieb auch später so. So, jetzt würde ich sagen, genug der Vorrede, aber das ist, denke ich, wichtig, dass wir unseren Predigtext besser einordnen können. Der Predigtext steht in der Apostelgeschichte 4 und die Verse 32 bis 37. Ich lese nach der Neues Leben Übersetzung. Also Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Soweit der etwas kurze Predigtext, trotzdem hat er natürlich eine ganz tiefe, wichtige Botschaft. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Dieser Ausdruck, ein Herz und eine Seele, werden mittlerweile ja schon sprichwörtlich geworden. Das kennen auch die Leute, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es aus der Bibel kommt. Wenn sich mehrere Menschen total gut verstehen, wenn sie bereit sind, alles für den anderen zu geben, dann spricht man davon, dass sie ein Herz und eine Seele sind. Aber wie kommt so etwas überhaupt zustande? Schauen wir uns mal den Vers an, der direkt vor unserem Abschnitt steht. Da heißt es nämlich, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Das ist genau der Vers davor. Und dann, also die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Das kann ich mir so gut vorstellen. Wenn der Heilige Geist so wirkt, wenn sie das so total erleben, hautnah erleben und sie alle zusammen dieses Erlebnis machen, alle frisch bekehrt waren, das schweißt so zusammen, dass es wirklich wie ein Herz und eine Seele war. Der Schlüssel hierfür war und ist der Heilige Geist. Auf der einen Seite führt der Heilige Geist dazu, dass sie das Wort Gottes mutig predigen in der Stadt. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Kreuzigung Jesu war ja noch nicht lange her. Das waren gerade mal ein paar Wochen her. Es gab immer noch viel Widerstand im Volk. Der Hohe Rat, die Politik, die verantwortlichen Männer, denen war das natürlich nicht recht. Sie wurden häufiger vor den Hohen Rat geladen. Es wurde ihnen verboten, das Evangelium zu predigen. Aber der Heilige Geist gab ihnen immer wieder Mut, das zu tun. Das war sozusagen die Außenwirkung des Heiligen Geistes. Aber auch nach innen her hat der Heilige Geist das innere Leben der Gläubigen umgestaltet. Er führte sie weg von der Ich-Bezogenheit zu einem Leben in Gemeinschaft und Einmütigkeit. Ich erzähle das so, wie das damals war, und es ist ja klar, das ist immer auch eine Botschaft für uns. Der Heilige Geist möchte uns wegführen von unserer Ich-Bezogenheit hin zu einem Leben in Gemeinschaft und Einmütigkeit. Wir wissen, dass die Liebe ja die essentielle Frucht des Heiligen Geistes ist. Die Liebe ist das A und O. Sie hält alles zusammen. Nun kennen wir alle den Satz, beim Geld hört die Freundschaft auf. Wirklich? Auch bei Christen? Wenn das stimmt, dann haben wir ein Problem. Denn die Bibel sieht das vollkommen anders. Wir lesen, sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Trotzdem muss man tatsächlich sagen, in unserer Gesellschaft, dass die Liebe an dieser Stelle leicht enden kann, wo man sagt, na, das weiß ich nicht, also mein Geld, da passe ich doch, wer weiß, ob ich das jemals zurückkriege. Hier in der Urgemeinde zeigt sich aber, wie die Macht des Reichtums und die Macht des Besitzes gebrochen wird. Und ich würde sagen, gerade deshalb, weil es eben keine gesetzliche Regelung gab, ihr müsst alle was verkaufen, sondern es war freiwillig. Keiner musste etwas verkaufen. Wer es tat, der tat es aus freiem Herzen. Und das zeigt eben die Wirksamkeit der Liebe. Liebe und Zwang, das passt nicht zusammen. Auch das Geben muss freiwillig kommen. Paulus schreibt an anderer Stelle, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht denjenigen, der mit Grießgrämen im Gesicht, na, ich muss ja wohl auch was geben. Das, keiner von uns muss etwas geben. Gott gehört letztlich sowieso alles, aber wenn wir es aus freiem Herzen geben und sagen, ja Gott, ich möchte dir als Zeichen etwas geben, ich möchte meinen Geschwistern etwas geben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Keiner versteifte sich auf sein Besitzrecht und verteidigte sein Eigentum. Wir sehen, dass hier eine völlig neue innere Haltung eingenommen wird. Und diese Haltung kann sich dann so auswirken, dass man wie Maria, die Mutter von Johannes Markus, zum Beispiel sein großes Haus behält. Sie hatte ein großes Haus in Jerusalem. Das hat sie nicht verkauft. Das haben nicht alle ihre Häuser verkauft. Das hat sie behalten, um es für die Gläubigen nutzbar zu machen. Zum Beispiel für Versammlungen, Gebetsversammlungen, Hauskreise, sage ich mal. Also das kann der eine sein, dass man das behält und das auch sozusagen in den Dienst der Gemeinschaft stellt. Oder auch wie Barnabas, von dem wir am Ende unseres Textes lesen, der tatsächlich sein Grundstück verkauft. Das kann so oder so sein. Entscheidend ist diese innere Haltung, dass wir nicht an unserem Besitz kleben. Die Gemeinschaft der ersten Christen können wir ja mal vergleichen mit einer anderen Gemeinschaft. Ich fand das ganz interessant. Ich, wie manche von euch sicherlich auch, war ja auch schon in Israel und man kann ja in Qumran, wo man ja viele wertvolle Handschriften gefunden hat, kann man sich das anschauen. Das wird auch so ein Film gezeigt über diese Ordensgemeinschaft, die dort lebt. Das waren ja wahrscheinlich Essener. Um mal zu sehen, wie haben die eigentlich gelebt? Das war ja zur selben Zeit, als Jesus und die Apostel lebten. Also diese Handschriften entstammen einer Bibliothek des Klosters aus dieser Zeit. Und wir wissen, dass diese Mönchsgemeinschaft, die dort lebte, Besitzlosigkeit, Ehelosigkeit, Gütergemeinschaft und harte Askese übte. Das kann man alles nachlesen in den Schriften. Also da gab es auch nur gemeinschaftliches Eigentum. Da hatte keiner etwas. Sie hatten nicht mal eine Frau, sondern jeder war für sich. Und es gab harte Askese. Es ging darum, sich zu vervollkommnen. Das waren Juden, die schon Gott damit dienen wollten, aber irgendwie ihre eigenen Regeln dafür hatten. Aber es war ein Gesetz, was in dieser Ordensgemeinschaft galt, das der eigenen Vollkommenheit dienen sollte. In der Gemeinde Jesu gibt es kein Gesetz, das der eigenen Vollkommenheit dient, sondern nur die Freiheit der Liebe, die nicht danach strebt, sich selbst zu vervollkommnen, sondern die Nöte des Bruders sieht. Darüber hinaus gibt es natürlich einen grundlegenden Unterschied zwischen Klöstern oder Orden und einer christlichen Gemeinde. Klöster können als Einrichtung Gütergemeinschaft pflegen. Das ist ja gerade das Kennzeichen von Klöstern. Aber eine Gemeinde, die in der Regel ja aus Familien besteht, kann das so gar nicht. Eine Familie kann ohne ein gewisses Maß an persönlichem Besitz, der frei zu ihrer eigenen Verfügung steht, nicht leben. In der Gemeinde kann die Gemeinsamkeit des Besitzes nur in einer inneren Haltung bestehen. Und deswegen ist es auch falsch, wenn es gibt so manche Idealisten, die dann sagen, ach, die Urgemeinde, das ist so ein urchristlicher Kommunismus. Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wirklicher Kommunismus und christliche Lebensgemeinschaft schließen einander aus. Das eine wird einem alles weggenommen, was man hat, und wird verstaatlicht, und bei den anderen ist eine Freiwilligkeit, etwas zu geben. Ich fand das interessant, ein Kommentator hat zu diesem Text geschrieben, dass die geschilderte Situation in Jerusalem ein Urbild, aber kein Vorbild sei. Also ich fand das irgendwie ganz interessant, weil ich von manchen mal so gefragt wurde, ja, das war doch so toll in Jerusalem, wie die das alles gemacht haben. Jeder hatte alles verkauft und sie haben alles gemeinsam gehabt. Und dann schwingt manchmal so mit, ja, so müssten wir doch heute eigentlich auch leben. Und das, glaube ich, kann man so nicht sagen. Es ist kein Vorbild, dem wir alle nacheifern sollten, in der praktischen Ausgestaltung. Aber es ist ein Urbild. Also so kann man leben, so hat die Gemeinde gelebt. Aber entscheidend für uns ist die innere Einstellung dazu. Es geht nicht darum, das jetzt eins zu eins nachzumachen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass in den von Paulus gegründeten Gemeinden ein in dieser Hinsicht ganz anderes Verhalten galt. So fordert er die Gemeinde in Thessalonich zum Beispiel auf, achtet darauf, dass ihr ruhig und besonnen lebt. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt. So wie wir es euch schon immer aufgetragen haben. Auf diese Weise seid ihr von niemandem abhängig und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten und euch vertrauen. Also das ist ein anderer Ansatz. Und ich habe das Gefühl, irgendwie diese Gemeinde in Thessalonich, das gab da wohl einige Probleme, weil Paulus im zweiten Thessalonicher Brief, das ist jetzt ein etwas längerer Abschnitt, den ich euch mal vorlesen möchte, das nochmal so deutlich betonen muss, wurde überschrieben, eine Ermahnung zur rechten Lebensweise. Und nun, liebe Freunde, geben wir euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, folgende Anweisung. Haltet euch von jedem Bruder fern, der untätig ist und nicht so, wie wir es euch vorgelebt haben. Denn ihr wisst, dass ihr unserem Vorbild folgen sollt. Wir waren nicht faul, als wir bei euch waren. Nie haben wir Nahrung angenommen, ohne dafür zu bezahlen. Wir haben Tag und Nacht schwer gearbeitet, um euch nicht zur Last zu fallen. Dabei war es nicht so, dass wir nicht das Recht dazu gehabt hätten, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, damit ihr euch danach richtet. Denn auch als wir noch bei euch waren, haben wir euch erklärt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wir haben nämlich gehört, dass einige von euch ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen und ihre Zeit nutzlos vertun. Im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, appellieren wir an diese Leute und ermahnen sie, dass sie regelmäßig arbeiten und sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen sollen. Also, das sind schon ganz schön harte Worte, die Paulus da wählt. Also da gab es, das ist ja immer die Gefahr, wahrscheinlich einige, die das ein bisschen ausgenutzt haben und sagt, ja, du sorg doch mal für mich, ich kann nicht oder vielleicht will ich auch nicht. Also damit will ich nur sagen, es ist nicht gesagt, dass wir alle alles verkaufen sollen und dann irgendjemand sorgt schon für mich, sondern natürlich ist erstmal meine Aufgabe, selbst um meinen Lebensunterhalt zu sorgen, und wenn ich es dann kann, für andere noch mit, umso besser. Aber ich möchte auch nicht zu schnell von diesem Urbild aus Jerusalem da weg sagen, na ja, komm, ach so ganz ernst ist das nicht gemeint. Nein, das denke ich nicht. Ich denke, es ist eine sehr ernste Sache, aber es geht um eine innere Haltung, wie gesagt. Es geht nicht darum, das jetzt eins zu eins zu wiederholen. Jeder von uns davon muss sich prüfen, wie stehe ich eigentlich zu meinem Besitz, zu meinem Eigentum? Bin ich bereit, etwas abzugeben? Bin ich bereit, etwas zu unterstützen, jemanden zu unterstützen? Und da muss jeder für sich seinen Weg finden. Es geht dann in unserem Text weiter. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Man hat fast das Gefühl, dieser Vers ist so ein bisschen eingeschoben. Vorher geht es um Besitz und Eigentum und hinterher auch. Trotzdem glaube ich, dass da ein Zusammenhang besteht. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der brüderlichen Liebe untereinander und dem tatkräftigen Zeugnis von der Auferstehung Jesu. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja noch alles gar nicht lange her. Das war Ostern. Denken wir mal zurück, Ostern. Das ist ja alles noch nicht lange her. Jesus war von den Toten auferstanden, war 40 Tage, wandelte er da in Israel und den Jüngern. Die Apostel waren Augen- und Ohrenzeugen hiervon. Etwas Unerhörtes war geschehen. Jemand war von den Toten zurückgekommen. Das hat sie so erfüllt, das hat sie so beeindruckt, dass sie es nicht lassen konnten, davon zu sprechen. Und dieses Miteinander oder dieses gemeinsame Zeugnis, das hat sie so zusammengeschweißt, dass das auch natürlich dazu führt, die sagt, wir teilen unser ganzes Leben miteinander. Und wir sehen ja auch, wie viele Menschen zum Glauben kommen. Und immer dann, wenn Menschen zum Glauben kommen, ist das Zeichen der Auferstehungskraft Christi. Ein Mensch kommt von den Toten zum Leben wieder zurück. Einmal in wirklicher Weise, wie bei Jesus, dann aber auch in geistlicher Weise, wenn jemand, der vorher geistlich tot war, mit mal zu neuem inneren Leben erwacht. Den Aposteln ging es nicht nur um die reine Lehre, also wie müssen wir jetzt korrekt leben als Christen. Das war auch ein wichtiger Punkt, aber das war nicht das Einzige. Sondern ihnen ging es auch um die Kraft der Verkündigung. Es waren nicht nur hohle Worte. Wort und Tat müssen immer zusammenpassen. Nur ist natürlich so, mit der Kraft, die steht uns ja nicht einfach so zur Verfügung, sondern wir sind darauf angewiesen, dass der Heilige Geist sie uns schenkt. Da können und sollen wir ihn darum bitten, Herr, schenke du mir Kraft, freudig von dir zu zeugen, zu erzählen, wie du mein Leben verändert hast. Aber wenn das passiert, dann werden wir auch Menschen erreichen und dann wird uns das auch stärker zusammenschweißen. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln. Ich finde das interessant. Mir ist nämlich jetzt bei der Vorbereitung aufgefallen, dass in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte dreimal von verkauftem Besitz die Rede ist. Dreimal. War mir schon klar, dass das irgendwo steht, aber Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 6. Immer wieder geht es um diesen verkauften Besitz. Das war mir vorher gar nicht so klar. Beim ersten Mal, Apostelgeschichte 2, lesen wir, dass Vermögen der Gemeindeglieder ihren Besitz verkaufen und mit dem erlösten Geld persönlich Hilfe an Bedürftige geben. Also sie verkaufen das und das ist eine kleine Gemeinde, die war natürlich größer als ihr jetzt, aber das war noch überschaubar. Es war bekannt, wer hat Not, wem kann ich helfen? Und dann ging man zu ihm hin und steckte ihm einen Umschlag zu, sage ich mal, in unserem heutigen Sprachgebrauch und der freute sich darüber. Beim zweiten Mal, unser Predigtext hier, verkaufen vermögende Gemeindeglieder wieder ihren Besitz, aber sie übergeben das Geld den Aposteln. Das ist schon etwas anderes und hängt damit zusammen, dass die Gemeinde immer größer wird und man verliert schon schnell den Überblick, wer ist denn nur wirklich bedürftig? Wir haben ja gehört, das waren Tausende. Wer braucht das Geld jetzt am nötigsten? Und da war es klar, dass man eine gemeinsame Kasse macht, in die eingezahlt wird und die Apostel, die ja eben den Respekt der Gemeinde hatten, die ganz klar die Führer waren, die haben das dann verteilt. Ne, wie es hier so heißt, also hier heißt es, sie gaben es den Aposteln, andere Übersetzer sagen, sie legten es zu der Apostelfüße, so heißt es wohl. Wörtlich, so muss man sich das vielleicht vorstellen, so wenn der Petrus da gepredigt hat, dann brachten da Einzelne ihre Goldmünzen, legten sie vielleicht davor sie nieder. Das war so ein großer Vertrauensbeweis den Aposteln gegenüber und die Apostel haben das dann weiterverteilt. Zwei Kapitel weiter, Apostelgeschichte 6, lesen wir dann in Vers 1. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, also wurden immer noch mehr, kam es auch zur Auseinandersetzung. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Also da merken wir schon, wieso erst ist alles so ein bisschen ein Herz und eine Seele und da merkt man schon, jetzt kommt so ein Unmut auf, die Leute fühlen sich oder einige fühlen sich ungerecht behandelt und den Apostel ist klar, wir müssen hier was tun. Das geht so nicht, das ist ganz gefährlich, wenn so etwas gärt in der Gemeinde. Und die Lösung ist dann, dass 7 Diakone gewählt werden, die darauf achten sollten, dass niemand übervorteilt wird. Also die Apostel hatten natürlich in erster Linie war es ja die Wortverkündigung ihre Aufgabe und wenn sie sich noch um das andere alles kümmern sollten, das war ihnen auch zu viel. Die Apostel sollten sich lieber auf die Wortverkündigung, die Lehre konzentrieren. Und diese Diakone waren speziell dafür da, zu gucken, wem gebe ich das Geld, wer hat es jetzt am notwendigsten. Wie gesagt, das finde ich interessant. Denn die wenigsten von uns werden ihre Häuser oder Wohnungen verkaufen, um finanzielle Notlagen zu lindern. Aber ich gehe schon davon aus, dass jedes Gemeindemitglied Geld für das Reich Gottes gibt. Ich formuliere das jetzt mal so allgemein, Reich Gottes, da es heutzutage natürlich unendliche Möglichkeiten gibt, Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Und etlichen von euch wird es so gehen wie mir. Hat mal einmal etwas an irgendeine gemeinnützige Organisation gespendet, erhält man in Kürze ganz viele Spendenaufrufe per Post oder per Mail und sagen, ach ja, wir haben ja auch noch ein Anliegen. Und das sind alles gute Sachen. Ich finde das in der Regel alles gut, was die Hunderten von Organisationen machen. Aber man kann natürlich nicht allen etwas geben. Das ist ganz klar. Ich will nochmal meine Sicht der Dinge dazu sagen. Also ich denke, der Zehnte gehört grundsätzlich in die Ortsgemeinde. So wie wir es letztlich auch in unserem Text sehen. Die Apostel müssen versorgt werden. Miete muss gezahlt werden. Bedürftige müssen unterstützt werden. Das ist das eine, der Grundsatz. Darüber hinaus handhabe ich es aber so, dass ich auch die eine oder andere christliche Organisation, deren Anliegen mir so am Herzen liegt, auch nochmal besonders unterstütze. Und ich sage, Mensch, irgendwie das ist, was mir am Herzen liegt, da möchte ich gerne zusätzlich noch etwas geben. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich will mal als Beispiel sagen, dass ich der Weltbibelhilfe, da spende ich hin und wieder mal was. Das ist, finde ich, eine tolle Sache. Da wird ja das Wort Gottes in der Originalsprache den Bewohnern gebracht. Häufig sind das dann auch Kinderbibeln, weil das, denke ich, ganz wichtig ist, dass die Kinder auch schon lernen. Zum Beispiel für Kinder in Syrien, da gibt es immer noch, aber immer kleiner, eine christliche Minderheit, die natürlich auch in den ganzen Kriegen dort leidet, dass die Kinder dann auch in so einer Kinderbibel lesen können oder in Sibirien, in den Weiten Russlands, wo die Leute sehr arm sind, dass man dort einfach etwas unterstützt. Und ich denke, das ist klar, das liegt mir am Herzen und ich werde theoretisch natürlich, kann ich nach Syrien fahren, fliegen, ob das heutzutage geht, glaube ich zwar eher nicht, oder nach Sibirien, aber das ist ja, steht ja in keinem Verhältnis. Da macht es schon Sinn, dass es solche Organisationen gibt, die einfach viel effektiver dort helfen können, wo das benötigt wird, die Sprache sprechen, die Strukturen dort kennen. Also das erinnert mich so ein bisschen, was ich sagte mit der Urgemeinde, wo es auch Organisationen gab, wo das Geld dann auch verwaltet wird. Eigentlich, ich glaube, so, eigentlich würde man am liebsten das Geld direkt, das Geld oder die Bibel oder das Essen, würde man die Kleidung den Leuten direkt persönlich geben, sagen, hier, das habe ich für dich, da ist so die Unmittelbarkeit da, aber wir müssen auch realisieren, das sehen wir schon damals in Jerusalem, dass das nicht immer so möglich ist und auch nicht immer so effektiv ist. Kommt zum Schluss ein Beispiel dafür, dass Leute ihre Äcker verkauften, war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Also das ist ein Beispiel. Und das Beispiel, man bräuchte kein Beispiel nennen, wenn es alle, wirklich alle im wortwörtlichen Sinne getan hätten. Das haben nicht alle getan. Nicht alle haben ihren Besitz verkauft. Einige, vielleicht auch viele haben das getan. Und so ein Beispiel ist eben dieser Josef, der dann in der Bibel auch weiterhin Barnabas genannt wird. Er wird uns hier als Beispiel genannt, weil er später in der Apostelgeschichte auch noch immer wieder erwähnt wird. Und dieser Barnabas hatte einen Acker, den er dort besaß. Eigentlich kam er aus Zypern und wir wissen es nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, es waren ja viele Juden, die in der Diaspora, also im Mittelmeer irgendwie wohnten, die hatten sich so ein Grundstück in Jerusalem gekauft, weil man davon ausging, der Messias wird in Jerusalem wiederkommen und dann werden alle Toten auferstehen. Dann möchte ich ganz in seiner Nähe sein. Das haben ganz viele so gemacht. Ob das für diesen Barnabas auch galt, wissen wir nicht, aber ich wäre denkbar und das würde für mich so passen. Er sagt, jetzt habe ich ja meinen Messias gefunden. Jesus ist ja schon längst gekommen. Auf was soll ich noch warten? Jetzt kann ich diesen Acker auch verkaufen. Der neue Name Barnabas, Sohn des Trostes, ist natürlich mit Absicht gewählt worden. Man erkannte so seine seelsorgerischen Begabung. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte später auch. Er war jemand, der besonders gut trösten und ermahnen konnte. Und deswegen wird er uns hier als Beispiel aufgeführt. Also so endet jetzt unser Predigtext und man denkt irgendwie toll. Finde ich auch. Es war wirklich toll. Aber ich kann euch einen Ausblick in Kapitel 5, das geht ja sofort im nächsten Vers dann weiter, nicht ganz ersparen, dass diese Geschichte Hananias und Sapphira, ihr wisst das, die auch ihren Acker verkauft hatten, was ja erstmal toll ist, aber wir sehen schon, wie sich da auch wieder so ein, der Feind irgendwie so einschleicht in diese schöne Atmosphäre und der sagt, der einflüstert, naja, ihr müsst ja nicht alles geben. Gebt die Hälfte davon. Sag mal, und das wäre auch noch okay gewesen. Das ist ja nicht das Problem. Es war eine Freiwilligkeit. Nur indem sie dann vorgeben, beide unabhängig voneinander, Ananias und Sapphira, beide sagen, ja, das ist alles, was wir euch hingeben, damit belügen sie die Gemeinde, die Apostel und letztlich den Heiligen Geist, wie wir auch lesen. Und dann in dieser Anfangsphase, wo Gott ja mächtig wirkte, kam es dann noch zu, dass beide auf der Stelle tot umfallen und begraben werden müssen. Das ist natürlich eine ganz traurige Sache, die aber in der Gemeinde sicherlich sehr viel, für sehr viel Aufsehen sorgte. Und das heißt ja auch, die Gemeinde kam eine Furcht an. Gut, brauchen wir Gott in dem Sinne nicht zu fürchten, aber wir können mit Gott natürlich auch nicht spielen. Wir können ja nicht irgendwie betrügen und irgendwie irgendwas machen und uns was wollten dann Hananias und Sapphira? Sie wollten sich irgendwie, sag mal, einschleimen bei den Aposteln in der Gemeinde, sagen, ja toll, die haben auch alles verkauft. Und auf der anderen Seite wollten sie ja noch was für sich abzwacken. Und wenn man das alles offen und transparent kommuniziert, wie gesagt, kein Problem. Aber so zu tun, als ob, das ist etwas, was Gott nicht möchte, sondern die Wahrheit, die Transparenz steht hier an erster Stelle. Er ist die Wahrheit. Ja, und so hoffe ich, dass dieser Text uns so neue Gedanken gibt dazu, wie wir mit unserem Eigentum, unserem Besitz umgehen. Wie gesagt, jeder in Freiheit, aber immer auch in dem Wissen, letztlich sind wir nur Verwalter unseres Besitzes, was Gott uns anvertraut hat, und geben wir es in das Reich Gottes, damit sein Reich weiter gebaut wird. Amen.